Deutschlandfunk. Wissenschaft im Brennpunkt.
In der Neujahrsnacht 2020 schweben zwischen Feuerwerk und Raketen 5 große Himmelslaternen durch die Luft. Sie sollen Glück bringen. Eine der Laternen landet im nahegelegenen Zoo auf dem Dach des Affenhauses.
Überschattet wurde die Silvesternacht auch von einem verheerenden Feuer im Krefelder Zoo.
With a fire raging and flames still licking the warped shell of the roof.
Trauer um die mehr als 30 Affen und anderen Tiere des Krefelder Zoos, die in der Neujahrsnacht in ihren brennenden Gehegen gestorben sind.
Zu diesen Tieren gehörten unter anderem hochbedrohte Menschenaffen, Orang-Utans aus Borneo, Flachland-Gorillas aus Zentralafrika und Schimpansen aus Westafrika.
Blumen, Fotos, ein Meer von Kerzen. Innerhalb von Stunden versammeln sich 1000 Menschen vor dem Zoo.
Bei mir war es so, dass ein Orang-Utan-Mädchen, die Surya, genauso alt war wie meine kleine Tochter. Und ja, wir immer hin und her geschaut haben, was die Kleine macht, was meine Kleine macht. Und ja, das ist so das, woran ich gerade denke.
Ich habe so eine Wut, wenn ich denjenigen kriegen würde, ich weiß nicht, was ich machen würde.
Also es hat mich wirklich zutiefst getroffen. Man war ja wirklich zu Tränen gerührt, ne?
Später dann eine Trauerfeier.
Auf schreckliche Art sind Lebewesen ums Leben gekommen, die zu uns, zu dieser Stadt gehören, die Angehörige einer Familie. Es waren starke Tierpersönlichkeiten, die wir für immer verloren haben.
Nahe Verwandte. Über Menschen und Menschenaffen von Anneke Meyer.
Ja, hier stand also das Affentropenhaus.
Absperrbänder flattern vor einer großen Wiese. Die Brandruine ist schon länger abgerissen. Der Bau eines neuen Tropenhauses soll bald beginnen.
Ich spreche immer gerne von Tierpersönlichkeiten, die wir hier verloren haben in der Brandnacht. Das waren für alle Krefelder Bürger und die ganze Umgebung von Krefeld hier am Niederrhein waren das starke Persönlichkeiten, die jedes Kind kannte.
Lea, die Orang-Utan-Mama, der in Ehren ergraute Gorilla Massa. Oder Charlie, über Jahre unangefochtener Chef der Schimpansengruppe und lange Zeit nicht gerade der größte Fan des Zoodirektors Wolfgang Dresen.
Ich war sozusagen persona non grata. Sobald ich da auftauchte im Affentropenhaus, hat er ein entsprechendes Programm hochgefahren. Also es ging los mit den Pan-Tools, diese berühmten Laute, die Schimpansenmänner machen. Sie sind sehr laute, mit Scheiben schlagen, gegen die Scheibe springen, wo ich hinterstand noch. Oder eben, wenn ich auf einem Trockengraben stand, mit dem Werfen von Kot. Das war die größte Waffe, die er einsetzen konnte. Der hat auch die größte Wirkung erzielt. Und dieses Verhalten war 20 Jahre lang nonstop, obwohl ich ihm nie etwas getan hatte. Es gab keine direkte Interaktion mit ihm, wo ich irgendetwas Negatives ihm angetan hatte.
An seiner Hand trägt Wolfgang Dresen eine bleibende Erinnerung. Charlie hat ihm die Kuppe des einen Daumens abgebissen.
Und dieses Verhalten änderte sich schlagartig von heute auf morgen. Das ist für mich so etwas ganz, ganz Besonderes, als plötzlich er mich eines Morgens begrüßte, und zwar freundlich, mich aufforderte, ihn zu lausen, in direkten Kontakt, mich also auch lautgeberisch begrüßte.
Ein Freundschaftsangebot, aber mit Kalkül.
Wenn man Schimpansen im Freiland beobachtet, wenn man Schimpansen in Zoos beobachtet, stellt man fest, es gibt eben Männerkoalitionen, es gibt Männerbündnisse. Und bei ihm war es so, in dem Fall war es halt so, dass er versucht hat, meine Freundschaft zu erzielen, weil er war nämlich im Rang gefallen.
Das jüngere Männchen Limbo hatte sich nach langen Versuchen durchgesetzt und die Alpha-Position übernommen.
Und von da bis zum Ende seines Lebens war ich sein bester Freund.
Nur Limbo und seine Schimpansenfreundin Belly haben das Feuer überlebt. In der Brandnacht sah es nicht danach aus.
Wir haben in der Dunkel der Nacht das nicht feststellen können. Erst morgens bei den letzten Löscharbeiten der Feuerwehr hörten die Feuerwehrleute halt Geräusche, Tierlaute aus dem noch qualmenden und hochtemperierten Haus und haben dann nochmal alle Einsatzkräfte gerufen, natürlich auch uns als die Zoologen, die Tierpfleger.
Die Situation ist heikel, die Ruine einsturzgefährdet. Die Pfleger rufen und tatsächlich trauen sich die Tiere aus ihren Verstecken.
Und dann haben die ganz normal reagiert, saßen genau an den Stellen, an denen sie jeden Morgen ihren Tee bekommen haben. an diesem Morgen, nach dieser schrecklichen Nacht. Entsprechend konnten wir die Anlage dann sichern, um die Tiere dann einzufangen, weil sie hätten entweichen können. Alle Scheiben waren gesprungen, alle Panzerglasscheiben waren gesprungen. Die Kletterbäume waren teilweise verbrannt, umgekippt und was auch immer. Sie hätten aus dem Haus entweichen können, sind es aber nicht, sind dort geblieben.
Limbo und Belly leben seit dem Brand in einem Nebengehege der Gorilla-Zuchtgruppe. Sie gehört zum internationalen Erhaltungszuchtprogramm für bedrohte Arten, an dem der Krefelder Zoo teilnimmt. Die junge Gorilla-Familie hat in einem eigenen Gebäude das Feuer sicher überstanden.
Wir sind halt im hinteren Bereich.
Wolfgang Dresen geht die wenigen Meter von dort, wo früher der Eingang des Tropenhauses war, bis zur großen Fensterfront, durch die man ins Innengehege sehen kann.
Ja, ich zeige Ihnen das mal kurz, das ist jetzt beispielsweise eben Blick in das Wohnzimmer der Gorillas oder auch Schlafzimmer. Das auch.
Mit gemächlichen Schritten kommt der größte der Gorillas heran, bis er ganz nah vor der Glasscheibe steht.
Ja, guckt jetzt gerade der Silberrücken, der Kidogo, und schaut sich mal an, wer dann hier vor dieser Glasscheibe steht.
Er scheint seinen Zoodirektor zu erkennen. Aber da ist noch etwas anderes in seinem Blick. Kaum eine Armlänge entfernt spürt man förmlich die Skepsis des riesigen Menschenaffen.
Er schaut jetzt quasi das Mikrofon hier an, das ist etwas ungewohnt, ne?
Wir gehen ein Stückchen weiter am Gehege entlang. Kidogo folgt langsam mit ein paar Schritten Abstand, bis Wolfgang Dresen stehen bleibt. Der Zoodirektor zeigt auf ein Gorilla-Weibchen, das es sich in einem schlecht einsehbaren Winkel gemütlich gemacht hat. In ihren Armen ein winziges Baby. Beim Bücken, um das Baby besser zu sehen, berührt das Mikrofon die Scheibe. Plötzlich ein Knall. Kidogo hat sich gegen das Fensterglas geworfen. Noch ein drohender Blick in Richtung Mikrofon, dann zieht er ab. Seine kleine Familie im Schlepptau. Die Botschaft ist klar.
Jeder Besucher, jeder Mensch hat intuitiv ein bestimmtes Gefühl, wenn er Menschenaffen beobachtet.
The very first time I saw the mountain gorillas in the wild, when I looked into his eyes, I felt a deep connection.
Als ich zum ersten Mal einen Berggorilla in freier Wildbahn gesehen und in seine Augen geschaut habe, hatte ich das Gefühl einer richtigen Verbindung.
In keinem anderen Tier erkennen wir uns selber so gut wieder.
Ich schaue in ein Gesicht mit zwei Augen, die mich genauso anschauen. Die Nase ist sehr ähnlich, der Mund ist sehr ähnlich, die Ohren sitzen an derselben Stelle. Die Proportionen im gesamten Gesicht sind sehr ähnlich. Insofern ist auch das, was aus diesem Gesicht mir gegenübersteht, was ich beobachte, das kann ich sofort interpretieren. Dadurch entsteht sofort, glaube ich, auch eine engere Beziehung zu Affen und insbesondere zu Menschenaffen.
I felt like we're really connecting.
Es gibt so ein tiefes Verständnis. Vielleicht ist das etwas von ganz, ganz früher. Ich habe schon Leute weinen sehen, wenn sie einen Gorilla treffen. Es ist ein sehr emotionales Erlebnis.
When they meet the gorillas, it's very emotional.
We know that all human behaviors.
Wir wissen, dass jedes menschliche Verhalten seine Wurzeln in der Tierwelt hat. Wer regelmäßig Affen beobachtet, merkt, dass alles, was sie tun, genau das ist, was wir auch bei uns selber beobachten können.
Everything they do is just like what we are used to seeing in human societies.
Als Mensch fragt man sich auch immer, was ist der Mensch? Warum sind wir da? Sind wir anders als andere Tierart? Und wenn wir anders sind, was unterscheidet uns?
Christoph Bösch ist emeritierter Direktor des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Seit über 40 Jahren erforscht er das Verhalten von Schimpansen im Freiland. Die meisten seiner Studien hat er im Thai-Nationalpark an der Elfenbeinküste durchgeführt.
Die Schimpansen im Thai-Nationalpark jagen kleine Affen, weil sie eben gern Fleisch essen. Aber diese kleinen Affen leben nur in die Bäume hoch, 50 Meter, 40 Meter hoch. Und die sind sehr schwierig zu fangen für Schimpansen. Am Anfang habe ich diese Jagd gefolgt und eigentlich habe ich nichts verstanden, was da rumläuft. Es gibt Schimpansen hinter, vor mir, links, rechts. Sie bewegen sich alle da hoch in die Bäume, rennen die kleinen Affen weg. Es sieht alles sehr chaotisch aus. Und dann konzentriert man sich auf einen Jäger. Und dann gab es eben einen Menschen, adulte Menschen, ich habe ihn genannt Falstaff, weil er einen weißen Bart hatte. Und dann habe ich gemerkt, dieser Falstaff überlegt sich, wo er gehen muss. Dann habe ich gedacht, ja, ich muss ihm folgen, vielleicht verstehe ich was er macht. Und dann plötzlich habe ich gesehen, er ist dann einfach weggelaufen von der Jagd. Und das hat mich total verwirrt. Warum läuft er jetzt weg? Dann habe ich ihm gefolgt. Und ich habe gesehen, dass er wegläuft, aber im Voraus denken, dass die Affen werden von diesen Jägern, die jetzt hoch in die Baumklettern wegrennen, eben in diese Richtung, wo dieser Falstaff weggerannt ist. Und der Falstaff hat gedacht, ich brauche dann Zeit zum Hochgehen, wo sie würden kommen, aber ich muss da oben sein, bevor die Affen kommen. Und für das muss ich genug Zeit haben, weil ich muss auch hoch in diese Bäume klettern, ohne dass diese Ästern von diesem Baum sich bewegen. Weil wenn die Ästern sich bewegen, dann verstehen die kleinen Affen, dass da jemand ist. Und so hat eigentlich der Falstaff vorausgeplant, wo diese Jagd sich entwickeln werden in die Bäume und hat antizipiert, ich muss dort sein, um eben dann versuchen, eine von diesen Kleinen zu fangen. Und da, ja, da denke ich, mir wie ein Schimpansen oder der Schimpansen denkt wie ich, weil sonst hätte ich auch nicht verstanden, was passiert.
Vorausschauendes Handeln, Zukunftspläne machen. Das ist etwas, von dem man lange dachte, dass nur Menschen es können. Auf der Suche nach dem, was uns zum Menschen macht und den Affen zum Affen, haben Wissenschaftler im Laufe der Jahrhunderte viele Fähigkeiten als rein menschlich definiert. Die Forschungsergebnisse der letzten Jahrzehnte haben jede dieser Thesen widerlegt. Menschen sind nicht einzigartig durch den aufrechten Gang. Sie sind nicht die einzigen, die Werkzeuge erfunden haben. Und sie sind nicht die einzigen Tiere, die altruistisch handeln können.
Brutus war der ranghöchste Mensch von unserer Schimpansengruppe, wenn wir angefangen haben. Er ist 10 Jahre lang der ranghöchste Mensch geblieben. Und er war so erfolgreich, weil er eben eine Kreise von Freundinnen hatte. Das heißt Weibchen, Schimpansenweibchen, das er immer bevorzugt hat, wenn er Fleisch hatte zum Beispiel. Und die ihm auch bevorzugt haben, weil er so ein vertraulicher Partner war. Und einen Tag ist eine von diesen Weibchen gestorben. Und sie hatte ein 4,5-jähriges Sohn, der dann ein weise Kind war. Und wir hatten von Erfahrung gesehen, dass ein Kind, wenn seine Mutter stirbt, bevor er 5 Jahre alt ist, eigentlich nicht überlebt. Und zu unserer Überraschung hat der Brutus dieses Kind adoptiert. So das Kind von seiner Freundin. Und er hat das Nest, wo er schlaft, jede Nacht mit diesem adoptiven Kind geteilt. Und wenn er Nüsse geknackt hat, hat er Nüsse geteilt wie ein Weibchen. Was von meinen adulten Menschen nie vorkommt. Und wenn er Fleisch gehabt hat, hat er Zugang zu diesem Fleisch an seine weise adoptierte Kind geleistet, das er nie für irgendjemand gemacht hätte. Er hat wirklich sein ganzes Verhalten gegenüber diesem kleinen weise Kind total geändert, hat ihn adoptiert, hat immer kontrolliert, dass der Kind ihm folgt. Und wenn der Kind ein Problem hatte mit anderen Kindern oder mit Adulten, ist er immer zur Unterstützung gekommen. Und das war das allererste Mal, dass wir eine Adoption von meinem kleinen Kind durch einen adulten Menschen gesehen hatten. Das war eine gute Lehre.
Menschenaffen erkennen sich selbst im Spiegel. Schimpansen benutzen nicht nur Werkzeuge, sie fertigen sie auch an. Und heben genau die Werkzeuge auf, die besonders gut funktionieren. Ihre Kommunikation hat Eigenschaften von Sprache. Sie zeigen Gefühle, täuschen, trauern. Menschenaffe und Mensch haben mehr gemein, als sie trennt. Wir teilen bis zu 99% der DNA. Sie sind unsere nächsten lebenden Verwandten.
When you're living close to them and they're eating your bananas, you feel very different about them.
Wenn man Tür an Tür mit Affen lebt, die einem die Bananen wegfressen, sieht man das ganz anders.
Verwandtschaft ist kein Garant für Zuneigung. Verwandtschaft ist ein Garant für Missverständnisse und konfliktbeladene Beziehungen.
Ich denke, es gibt keine Beziehung. Die Menschen generell, vielleicht nicht in unserer Welt, aber wo die Mehrheit der Menschen existiert, essen die Tiere. die in ihrem Revier existieren. Und so die Beziehung ist Jäger-Gejagte. Das ist eigentlich die Beziehung.
It's a question of culture, indeed.
Das ist eine kulturelle Frage. In Westafrika zum Beispiel, wenn wir auf dem Land mit Leuten über die Tiere der Umgebung sprechen, dann unterscheiden sie nicht Arten, sondern Fleisch. Sie sagen, wir haben Antilopenfleisch, wir haben Affen.
Insa Kone ist Direktor am Swiss Center for Scientific Research der Elfenbeinküste. An der Elfenbeinküste ist er auch geboren. Das Zusammenleben von Affen und Menschen kennt er von klein auf.
When I was a child, I went with my family to a village for the holidays, and there we had two baby baboon that were in pets.
Als ich ein Kind war, fuhr ich mit meiner Familie über die Ferien aufs Land. In dem kleinen Dorf gab es zwei Babypaviane, die als Haustiere gehalten wurden. Diese zwei kleinen Affen wurden meine besten Freunde im Dorf. Wir waren unzertrennlich. Ich spielte die ganze Zeit mit ihnen. Als dann die Ferien zu Ende gingen, war ich so traurig, sie zu verlassen, dass mein Vater mir den männlichen Babypavian zum Geschenk machte. Ich war so glücklich. Und ja, der kleine Affe wurde mein bester Freund in der Stadt. Aber dann, als der Affe größer wurde, fing er an, aggressiv zu werden. Er griff jeden an, auch mich. Es war eine sehr kleine Stadt, in der wir lebten. Einen Zoo oder so etwas gab es nicht. Die einzige Lösung, die den Leuten einfiel, war, den Pavian zu töten. Ich war so traurig. Ich konnte 3 Tage nichts essen.
Jahre später besucht er während seines Biologiestudiums die Vorlesung eines bekannten Affenforschers.
Und als ich in dem Vortrag Affen in freier Wildbahn sah, ich war voller Emotionen. Wir haben nicht verstanden, was ein Affe braucht, was gut ist für einen nicht-humanen Primaten. Ich habe mich schuldig gefühlt, einen Affen meinen besten Freund genannt zu haben, in der Stadt, in meinem Zuhause. Er gehörte da einfach nicht hin. Und da habe ich beschlossen, mich für den Schutz der Affen einzusetzen.
Heute ist Insa Kone einer der führenden Primatologen Afrikas. In seiner Forschung beschäftigt er sich mit kleineren Affenarten, die nur noch an der Elfenbeinküste vorkommen. Und mit dem Verhalten des einzigen Menschenaffen, der nicht vom Aussterben bedroht ist, dem Homo sapiens.
Ich versuche zu verstehen, wie eine Dorfgemeinschaft ihre Umwelt wahrnimmt, insbesondere Affen und Menschenaffen.
Unsere nächsten Verwandten sind an der Elfenbeinküste, genau wie in vielen anderen Ländern in Westafrika, Südamerika und Asien, Fleisch. Aber es gibt auch zahlreiche lokale Legenden und Traditionen, die einzelnen Affenarten einen besonderen Stellenwert geben.
Das gilt zum Beispiel für den Geoffroy-Stummelaffen. Das 10. Kind einer Frau gilt in einer Gegend ganz im Osten der Elfenbeinküste als verflucht. Das bedeutet, es wird niemals eine wichtige Funktion im Dorf übernehmen können. Bei Treffen und Abstimmungen zählt seine Meinung nicht. Der Fluch kann nur aufgehoben werden durch eine Zeremonie, für die man den Kot dieses bestimmten, stark bedrohten Affen braucht.
In vielen Dörfern gibt es Geschichten über Schimpansen, die einer Frau bei der Geburt geholfen haben, einen Verwundeten beschützt oder das ganze Dorf vor einem Angriff gerettet haben. Oft wird den Schimpansen für ihren Dienst der Status eines heiligen Tiers eingeräumt.
Und dann gibt es da auch Leute, die glauben, Affen wären Vorfahren des Menschen, die eines Tages von einem Zauberer verwandelt wurden. Und der Zauberer wurde getötet, bevor er die Ahnen wieder zurückverwandeln konnte.
Das Wissen um lokale Traditionen versucht Insa Kone zu nutzen, um die Bevölkerung für den Schutz bedrohter Arten zu gewinnen. Manchmal funktioniert das. Ein Patentrezept für den Artenschutz sind die kulturellen Verbindungen zu unseren nächsten Verwandten aber nicht.
Es ist durchaus möglich, dass bei einem Stamm Campbell-Meerkatzen als Abgesandte der Ahnen gesehen werden. Die heiligen Meerkatzen dürfen sie nicht jagen, Schimpansen aber schon. Bei einem anderen Stamm kann es genau umgekehrt sein. Wenn man kulturelle Bezüge für den Artenschutz nutzen möchte, muss man das verstehen. Wenn man alle Primaten pauschal als unsere nächsten Verwandten schützen will, darf man die jahrhundertealte Kultur nicht vergessen. Das macht es sehr schwierig.
This is it. It's very challenging.
Jäger sind in vielen Dörfern und Kulturen hoch angesehen. Sie repräsentieren eine Tradition, die seit Generationen das Überleben gesichert hat. Und sie verdienen damit Geld.
Bushmeat is the most important source of protein in rural areas in West Africa.
Buschfleisch ist die wichtigste Quelle für Proteine in den ländlichen Gebieten Westafrikas. Und wenn man Modelle berechnet, die auf den derzeitigen Mengen gejagter Tiere basieren, dann sieht man sofort, wenn nichts getan wird, um den Jagddruck zu verringern, dann werden einige Arten, auch Menschenaffen, in weniger als 10 Jahren ausgestorben sein.
Yeah, that's a fact.
Und das ist eine Tatsache.
518 Primatenarten gibt es, laut Weltnaturschutzunion IUCN. Fast die Hälfte ist vom Aussterben bedroht. Schimpansen, Bonobos, Gorillas, Orang-Utans stehen ganz oben auf der Liste. Die Bevölkerung ist in vielen Entwicklungsländern sprunghaft angestiegen. Der Lebensraum der Tiere wird immer kleiner. Die Zahl der Abnehmer für Buschfleisch immer größer. Die zunehmende Entwaldung erlaubt es den Jägern, in Gebiete vorzudringen, die früher unerreichbar waren.
Yes, local people know that hunting is impacting wildlife in general.
Natürlich wissen die Menschen, dass die Jagd ihre ganze Umwelt verändert. Sie bemerken natürlich, dass man einige Tiere vor 10 Jahren noch ganz leicht finden konnte, jetzt aber kaum mehr zu Gesicht bekommt. Im Vergleich zu früher ist die Jagd viel schwieriger geworden. Aber ja, sie sehen keine Alternative. Weitermachen scheint ihnen die beste Option.
Allein in der Elfenbeinküste wurden seit den 60er Jahren fast 70% der Waldfläche abgeholzt. Die Schimpansenpopulation ist im Vergleich zu 1970 um 90% geschrumpft. In anderen Ländern sieht es nicht besser aus.
Das Syndrom vom leeren Wälder in Afrika ist leider bekannt. Es gibt viele Gebiete, die geschützt sind und die Bäume sind da, aber die Tiere sind alle weg, wurden alles rausgejagt. So, Wilderei ist ein Problem für Naturschutz und ich meine, jetzt würde ich eigentlich direkt sagen, auch für die Menschen.
Es geht nicht nur darum, dass ich sage, ich stelle ein gewisses Gebiet unter Schutz und da muss es ja schon funktionieren irgendwie. Da müssen sich die Menschen, die dort leben, irgendwie anpassen. Entscheidend ist, den Menschen vor Ort, die heimische Bevölkerung mit einzubeziehen.
Sie wollen mit einbezogen werden. Sie wollen beim Erhalt ihrer Umwelt eine wichtige Rolle spielen. Aber sie wissen auch, dass sie dafür Hilfe brauchen. Ich denke, der Schlüssel liegt im Empowerment lokaler Gemeinschaften.
Otherwise, if the community is uncatered for, then there will always be human-wildlife conflict and it's not going to help the survival of the great apes.
Wenn das nicht passiert, wenn die lokale Bevölkerung nicht mitbedacht wird, dann wird es immer Konflikte zwischen Menschen und Tieren geben. Und das wird den großen Menschenaffen nicht dabei helfen, zu überleben.
Gladys Kalema Sikusoka ist die Gründerin der Nichtregierungsorganisation Conservation Through Public Health, die sich für den Schutz von Berggorillas einsetzt.
I started off as the first wildlife vet for the Uganda Wildlife Authority.
Alles fing an, als ich die erste Freilandtierärztin der Naturschutzbehörde Ugandas wurde.
2 Jahre früher, 1992, haben erste Versuche begonnen, Geld durch Ökotourismus zu verdienen. Die Gorillas sind die Magneten für den Publikumsverkehr.
Die Idee, eine Tierärztin einzustellen, kam damals daher, dass man sich Sorgen gemacht hat, die Gorillas könnten sich bei Touristen mit Krankheiten anstecken. Und dann wurden tatsächlich Tiere krank.
Die genetische Verwandtschaft bringt auch mit sich, dass Mensch und Menschenaffe anfällig für dieselben Krankheiten sind. Allerdings sind manche davon für die eine Art lediglich unangenehm, für die andere aber tödlich. Krätze zum Beispiel, ein Parasit, der sich in die Hornschicht der Haut eingräbt.
Ein Babygorilla starb.
A baby gorilla died and the rest only recovered when we treated them with ivermectin.
Die anderen haben sich erst erholt, nachdem wir sie mit Ivermectin behandelt haben.
Gladys Kalema Sikusoka hat zu dem Zeitpunkt ihr Amt gerade erst angetreten. Es ist 1994 und es gibt noch rund 600 Berggorillas. Die Hälfte davon lebt in dem Gebiet, für das sie verantwortlich ist. Das Überleben jedes einzelnen Tieres zählt. Dr. Gladys und ihre Helfer machen sich auf die Suche nach der Krankheitsursache und finden sie. Eine Vogelscheuche aus Kleidern von Dorfkindern. Die Gorillas hatten von dem Feld Früchte geklaut.
Und da wurde mir klar, dass wir die Gorillas nicht schützen konnten, ohne uns um die Gesundheit der Menschen zu kümmern, mit denen die Gorillas sich einen Lebensraum teilen.
Der Gorillatourismus schafft Einnahmequellen für viele der Landbewohner rund um das Schutzgebiet. Die Gesundheitsvorsorge hilft dabei, dass auch diejenigen, die nicht im Tourismus arbeiten, von den Gorillas profitieren.
Am Anfang hielten die Leute Gorillas für gefährliche Bestien. Denn wenn man einen Gorilla trifft, der keine Menschen gewöhnt ist, wird er angreifen. Aber dann haben sie gemerkt, dass Gorillas tatsächlich sehr sanfte Riesen sind. Die Menschen haben begonnen, die Tiere zu tolerieren. Und als sie dann feststellten, dass der Gorillatourismus ihr Leben verbessert, haben sie sich auch nicht mehr darüber aufgeregt, dass sie den Wald nicht mehr betreten durften, um Bäume zu schlagen oder Feuerholz zu sammeln.
Berggorillas sind die einzigen Menschenaffen, deren Bestände in den letzten Jahren nicht geschrumpft, sondern gewachsen sind. Von 600 Tieren auf über 1000. Trotz der Nähe zu Menschen.
Ruhandesa war der erste Silberrücken, dessen Trupp für den Tourismus in Uganda an Menschen gewöhnt wurde. Er wurde alt. Und wenn Gorillas alt werden und mit der Gruppe nicht mehr Schritt halten können, werden sie zu Einzelgängern.
Stabil ist die Population noch lange nicht. Aber weiter wachsen wird sie bald auch nicht mehr können. Wie fast überall ist das Land rund um ihre Schutzgebiete dicht besiedelt.
When Ruhandesa grew too old to keep up with the group, he decided to settle in community land.
Ruhandesa hat sich entschieden, auf dem Land der Gemeinde zu bleiben. Nach den vielen Jahren fühlte er sich dort offenbar sicher und er konnte so vermeiden, im Wald mit den jüngeren Gorillas in Konflikt zu geraten. Es hatte keinen Sinn, ihn zurückzuscheuchen. Er wäre sowieso immer wieder gekommen. Stattdessen haben wir die Leute in den Dörfern gebeten, ihn in Ruhe zu lassen und es gelassen zu nehmen, wenn er gelegentlich aus ihren Gärten oder Feldern fressen würde.
And instead we educated the communities to tolerate him taking an additional banana or occasional coffee berry.
Wo keine Häuser stehen, liegen Felder, die den globalen Norden mit Kakao und Palmöl versorgen. Platz, der für unsere nächsten Verwandten nicht mehr da ist.
Nahe Verwandte. Über Menschen und Menschenaffen. Von Anneke Meyer.
And they said, even when our old people get old, we look after them.
Und sie haben gesagt, wenn unsere Leute alt werden, dann sorgen wir für sie. Das Gleiche wollten sie für Ruhandesa tun. Und als seine Zeit gekommen war und er starb, sind die Menschen aus den Dörfern gekommen, haben ihm die letzte Ehre erwiesen und sein Grab besucht.
Es sprachen Bettina Kurt, Julia Brabant und Oliver Nitsche. Ton und Technik Christoph Richter. Regie Beatrix Ackers und Friederike Wigger. Redaktion Christiane Knoll. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2021. Den Podcast Wissenschaft im Brennpunkt finden Sie in der DLF-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.